Ja, meine Damen und Herren, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Eine kleine Korrektur, es geht nicht nur um Auswandererbriefe, sondern wir werden den Blick auf andere Aspekte des Themas Mobilität im Wandel werfen. Jetzt in der vorangegangenen Lesung im Staatsarchiv ging es tatsächlich um Auswanderung nach Nordamerika. Da haben wir einige Briefe gehört aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert. Das Motto Mobilität im Wandel möchte ich jetzt in dieser zweiten Leseetappe unter sozusagen touristischem Aspekt betrachten. Nachdem in früheren Zeiten nur relativ wenige Menschen in ferne Länder aufbrachen, etwa als Pilger, Händler, Entdecker oder auch als junge Adlige, die eine sogenannte Kavaliers- oder Grand Tour unternahmen, so waren es seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend ganz normale Leute, die fremde Kulturen und Lebensweisen vor Ort kennenlernen und sich im Ausland bilden wollten. Zunächst freilich nur Angehörige des gehobenen Bürgertums, die sich solche Reisen auch leisten konnten. Oft unternahmen sie ihre Besichtigungstouren auch aus vorwiegend beruflichem Interesse. Drei Briefe bzw. Reiseberichte aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, die im Staatsarchiv aufbewahrt werden, haben wir in diesem Sinne ausgewählt. Der erste Bericht stammt von dem Waiblinger Oberamtsarzt Dr. Kohlhaas, der im Sommer 1898 England besuchte und sich in London unter anderem fragt, ob der rasante Straßenverkehr dort wohl eine Ursache für die große Zahl von Geistesstörungen sei. Er berichtet: Eine im Sommer 1898 nach England und Schottland unternommene Reise, welche neben dem Zwecke, allgemeine Eindrücke zu gewinnen, in der besonderen Absicht ausgeführt wurde, englische und schottische Irrenanstalten zu besuchen, brachte mich zuerst in die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Für den Fremden hat das Getriebe des ungeheuren Verkehrs, wie er auf der Stadtbahn, unter der Erde, auf den Straßen der City und ganz besonders in der Nähe der Börse herrscht, etwas Überwältigendes. Auch wenn man Berlin und Hamburg durch längeren Aufenthalt sehr genau kennt und den Eindruck beträchtlicher Größe und erheblichen Verkehrs in diesen beiden Städten gehabt hat, so muss der Fremde doch, ohne sich dem den Deutschen oft gemachten Vorwurfe, das Ausländische zu bewundern, unumwunden anerkennen, dass der Berliner Verkehr selbst an seiner lebhaftesten Stelle nicht entfernt mit dem Londons an der Börsenecke zu vergleichen ist. Dass in diesem Getriebe, diesem Hasten und Jagen vom Bahnhof zum Büro, vom Büro zum Bahnhof, wie es sich für alle in der City beschäftigten Leute täglich wiederholt, Anforderungen an Sinnesorgane und Gehirn gestellt werden, welche jedes Maß überschreiten, ist klar. Es erscheint daher die Tatsache nicht auffallend, dass die Zahl der Geistesstörungen dort in einem raschen Wachsen begriffen ist. Der Schreiber Dr. Kohlhaas berichtet dann von seinem Besuch in einigen Irrenanstalten und sonstigen Krankenhäusern in London und fährt fort. Neben der Erinnerung an alles Schöne, was ich in England und Schottland gesehen habe, sei aber nicht die Erwähnung der stets außerordentlichen Liebenswürdigkeit der englischen Kollegen vergessen. Auch ohne besondere Empfehlungen wird der Fremde überall mit der größten Bereitwilligkeit umhergeführt und jede gewünschte Erklärung gegeben. Der Gesamteindruck der englischen und schottischen Irrenanstalten, soweit ich sie gesehen, ist ein außerordentlich günstiger. Erstaunlich ist in erster Linie die fabelhafte Ruhe auf allen Abteilungen, sodass allerdings die Frage aufgeworfen werden könnte, sind denn die Krankheitsformen dort so ganz anders als bei uns? Neben der Ruhe macht die außerordentlich behagliche Einrichtung auch in den Abteilungen der Ärmsten einen sehr wohltuenden Eindruck. Und man verlässt diese Anstalten alle mit dem erfreulichen Gedanken, dass auch diese bedauernswertesten unter den Kranken auf ihren Aufenthaltsort in gewissem Sinne das stolze Wort des Engländers anwenden könnte:
My house is my castle. Soweit dieser kleine Einblick in den Reisebericht des Weiblinger Arztes Dr. Kohlhaas. Ein zweiter Reisebericht. Im September, Oktober 1899 begab sich ein Kollege dieses Dr. Kohlhaas, der in Tübingen praktizierende Arzt Dr. O. Gausch, auf eine längere Studienfahrt in den Orient, um sich zu bilden und Interessantes über Land und Leute zu erfahren, auch in medizinischer Hinsicht. Von der Reise zurückgekehrt, berichtet er in einem Schreiben an das Medizinalkollegium in Stuttgart vom 22. Februar 1900 unter anderem Folgendes. Am 7. September 1899 trat ich eine wissenschaftliche Reise in den Orient durch die Länder der unteren Donau nach Konstantinopel an, mit der Rückreise über Griechenland und Italien, wozu ich 1,5 Monate Urlaub erhalten hatte. Es war der Zweck dieser Reise nicht allein ein rein medizinischer, sondern auch der, durch das Studium der naturhistorischen und anthropologischen Verhältnisse der bereisten Gegenden meinen Gesichtskreis zu erweitern. Bei der verhältnismäßig kurzen Dauer meiner Reise war es mir natürlich nicht möglich, in den Krankenhäusern und Spitälern Krankheitsstudien zu machen. Es war vielmehr für mich mehr von Interesse als Arzt, das den betreffenden Orten Eigentümliche kennenzulernen. Es kommen hier namentlich die hygienisch-sanitären Verhältnisse in Betracht. Die Bahn führte mich über München, Salzburg, Wien zunächst nach Budapest, wo ich mich 2 Tage aufhielt. Die ungarische Hauptstadt spielt sowohl als Kultur- und Badeort wie als moderne Großstadt eine hervorragende Rolle. Nach Besichtigung etlicher Badeanlagen bestieg ich abends bei Sonnenuntergang den in steilen Felswänden gegen die Donau abfallenden Blocksberg, von wo sich mir ein prachtvoller Ausblick auf beide Städte diesseits und jenseits der Donau bot und ich erst einen richtigen Begriff von der großartigen Lage derselben bekam. Den 2. Aufenthaltstag widmete ich einer genaueren Besichtigung der Stadt Pest. Hier steht, was Großartigkeit an Straßenanlage betrifft, die 1872 neu angelegte Andrassy oder Radialstraße einzig da. Unter dem Pflaster derselben führt eine elektrische Untergrundbahn von der Donau zum Stadtwäldchen, wo 1896 die Millenniumsausstellung veranstaltet wurde. In demselben befindet sich der in einer Tiefe von 970 Metern erbohrte artesische Brunnen, wo eine Temperatur von 74 Grad Celsius hat und täglich eine Menge von 12.000 Hektolitern Wasser spendet. Nach 2-tägigem Aufenthalt in Budapest erfolgte nachts 10 Uhr auf einem Dampfer der Donauschifffahrtsgesellschaft meine Weiterreise orientwärts. Am folgenden Morgen, als ich erwachte, befand sich unser Schiff schon weit in der ungarischen Tiefebene. Die Landschaft ist hier zwar sehr einförmig, aber trotzdem in ihrer Art großartig. An dem Strom selbst sind überall zahllose Schiffsmühlen verankert. Auf den Holzwänden derselben ist in großen Lettern der Name des Besitzers aufgemalt, wobei ich Gelegenheit hatte, darunter gar manchen bekannten schwäbischen Namen zu entdecken. Auf der linken Stromseite eröffnete sich mir ein Einblick in die unendliche Einsamkeit der Pusta mit ihren zahllosen Rinder- und Rossherden. Bei dem regen Verkehr des Schiffs mit den Uferorten hatte ich auf dem Deck beste Gelegenheit, die ungarischen Volkstypen zu studieren. Ich sah darunter immer wieder einzelne, ausgesprochen mongolisch-tatarische Gesichtszüge mit stark vorspringenden Backenknochen, tiefliegenden kleinen schwarzen Augen und gelblicher Hautfarbe. Solche Typen sind aber jetzt bei der starken Vermischung der Magyaren mit den umgebenden Völkern ziemlich selten geworden. Bukarest, dem ich einen 2-tägigen Aufenthalt widmete, zeigt ein buntes Gemisch von morgen- und abendländischen Verhältnissen. Das Zentrum der Stadt ist elegant gebaut und kann es, auch was die hygienischen Ansprüche betrifft, mit einer westeuropäischen Großstadt durchaus aufnehmen.
Die breiten, auf beiden Seiten mit Bäumen bepflanzten Boulevards sind ganz nach Pariser Art gebaut und mit elektrischem Bogenlicht versehen. Dieser Teil der Stadt ist auch gut kanalisiert und besitzt eine Wasserleitung. Sehr im Kontrast zu diesen eleganten Stadtvierteln stehen die äußeren Bezirke. Hier herrscht, zumal das Leben sich nach orientalischer Weise fast ausschließlich auf der Straße abspielt, eine entsetzliche Unordnung. Und Sinn für Reinlichkeit ist nicht vorhanden. Die Straßen sind größtenteils nicht einmal ordentlich gepflastert. Das Beleuchtungs- und Reinigungssystem ist äußerst primitiv. In Konstanza schiffte ich mich nach Konstantinopel ein. Bald tauchte die türkische Hauptstadt mit der weithin sichtbaren Serai-Spitze aus den Fluten des Marmarameers auf. In Konstantinopel, wo ich mich beinahe 2 Wochen lang aufhielt, galten die ersten Tage der Orientierung in Galata und Pera und den nordöstlich vom Goldenen Horn gelegenen Vorstädten. So wunderbar schön und großartig diese Stadtteile von der Wasserseite aus sich ausnehmen, so sehr kontrastiert beim ersten Betreten des Landes das Innere. Die Straßen befinden sich meist in einem geradezu haarsträubenden Zustand. Auffallend, dass Konstantinopel bei den früheren Cholera-Epidemien nicht mehr mitgenommen wurde. Interessanter als die nördlich gelegenen Stadtviertel ist der südlich vom Goldenen Horn gelegene Hauptstadtteil Stambul, da hier der europäische Eindruck sich weniger geltend gemacht hat und man somit die Eigenart der türkischen Lebensweise und Verhältnisse noch reiner studieren kann. Eine wahre Fundgrube ist für den, der ethnografische Studien machen will, eine Musterung des auf der neuen Galata-Brücke herüber- und hinüberwogenden Menschenvolks, unter denen alle Namen des Orients vertreten sind. In einem Vorort von Stambul, in Yedikule, hatte ich in einem Café Gelegenheit, einige Opiumraucher beobachten zu können. Dieses Laster wird jetzt allerdings von den Türken so gut wie gar nicht mehr geübt. Nur die Araber und Perser frönen demselben noch. Durch Vermittlung der deutschen Botschaft wurde ich auch bei der Besichtigung der Sultanspaläste zugelassen, wobei ich auch Gelegenheit hatte, einen Teil des Eunuchenchors zu sehen. Dieselben erinnerten mich mit ihrem blassen, schwammig gedunsenen Gesicht und ihrem blöden Gesichtsausdruck einigermaßen an Myxödem-Kranke und machten auf mich einen sehr traurigen Eindruck. Das habe ich nachgeguckt. Myxödem ist eine krankhafte Schwellung der Haut und der darunterliegenden Fettgewebe. In der Nähe eines Friedhofs befindet sich ein Kloster der heulenden Derwische, wo ich mit großem Interesse einer der ekstatischen religiösen Übungen dieses Ordens anwohnte. Auch wenn der ganze Ritus fast wie ein Gaukelspiel erscheint, so sind doch vom physiologischen Standpunkt die physischen Leistungen der von religiöser Raserei überwältigten geradezu enorm. Bei den stundenlang ohne Pause fortgesetzten pendelnden Bewegungen des Rumpfes und dem gleichzeitig fast atemlos fortgesetzten Geheul und Gesang werden sowohl Lungen und Herz als auch besonders die Muskeln des Kehlkopfes, der Respiration, des Rumpfs und der unteren Extremitäten aufs Alleräußerste angestrengt, wie dies nur durch den kräftigsten Impuls des religiösen Fanatikums möglich ist. Manche Derwische brechen oft auch mitten in der Begeisterung ohnmächtig zusammen, wobei öfters blutiger Speichel aus dem Munde läuft. Ich kehrte von dieser Reise zurück mit der hohen Befriedigung, sehr viel Neues gesehen und erlebt zu haben, was für mich als Arzt wichtig und interessant ist. Außerdem habe ich meinen Gesichtskreis durch das Studium ganz anderer Menschen- und Lebensverhältnisse im Orient in sehr vorteilhafter Weise erweitert. Ich fühle mich daher gedrungen, für die mir gewährte Unterstützung zu dieser Reise meinen innigsten Dank auszusprechen. Tübingen, den 22. Februar 1900, Dr. U. Gausch. Der dritte und letzte Reisebericht, aus dem ich Ihnen noch einige Auszüge vorlesen möchte, stammt nicht mehr von einem Arzt, sondern von dem Repetent am Tübinger Wilhelmsstift, Thomas Haag, der im Frühjahr 1912 eine Studienfahrt nach Palästina und Ägypten unternommen hatte. Davon berichtet er unter anderem. Die Abreise in München erfolgte am 22. März. Nach glücklich verlaufener Überfahrt landeten wir am 30. März in Haifa. Schon unterwegs hatten wir Gelegenheit, das Leben und Treiben der orientalischen Nationen einigermaßen zu beobachten. Noch mehr aber bot sich dazu die Gelegenheit im Heiligen Lande selbst. Der Weg führte uns über den Berg Karmel mit seiner herrlichen Aussicht nach Nazareth. Dort wurden die Heiligtümer besichtigt. Besonderes Interesse wecken die dortigen Ausgrabungen der Franziskaner, welche an der Stelle der jetzigen Verkündigungskirche unter den ziemlich bedeutenden Resten einer großen Kreuzfahrerkirche auch verschiedene Überreste einer Basilika aus dem 4. oder 5. Jahrhundert zutage gefördert haben. Die wichtigsten derselben werden in einem nebenan liegenden Museum gezeigt. Reste einer zweiten, aus ebenfalls ziemlich früher Zeit stammenden Kirche wurden auf einem ganz in der Nähe der Verkündigungskirche gelegenen Areal gefunden, wo nach der Tradition das Haus des heiligen Josef gelegen haben soll. Von Jaffa führte uns die Bahn am 3. April nach Jerusalem, wo ein sechstägiger Aufenthalt vorgesehen war, freilich fast zu kurz für einen an historischen Erinnerungen und interessanten Bauwerken so reichen Ort. Dort wurde vor allem die Grabeskirche mit ihrer reichen Geschichte einer eingehenden Besichtigung unterzogen. Es ist nur zu bedauern, dass die Eifersucht der einzelnen christlichen, vor allem der morgenländischen Konfessionen, eine dringend notwendige Restauration der Grabeskirche unmöglich macht. Was die Lokalisierung des Golgotha der Evangelien und der Begräbnisstelle Jesu betrifft, so dürfen die Versuche des Generals Gordon und anderer, die Kreuzigungsstelle vor dem heutigen Damaskustor in der Gegend der Jeremia-Grotte zu suchen, als gesichert gelten. Der zweite Teil unseres Reiseprogramms führte uns nach Ägypten. Von Port Said aus ging es mit der Bahn nach Kairo. Dort wurden vor allem die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt besucht. Von den Moscheen, zwei der bedeutendsten, die Sultan Hassan Moschee und die sogenannte Alabaster Moschee. Ferner die Zitadelle mit einem herrlichen Blick über die Stadt, sowie die Kalifen- und Mamelukengräber. Sodann wurde auch die Umgebung von Kairo mit ihren Resten einer zum Teil mehr als 5000-jährigen Kultur, einer beim Mangel an Zeit leider viel zu flüchtigen Besichtigung unterzogen. Die Städte des alten Hierapolis mit dem ehemaligen großartigen Sonnentempel, von dessen verschwundener Pracht nur noch eine hohe Säule zeugt, der berühmte Obelisk von Hierapolis, während seine Kollegen in alle Welt hinausgewandert sind. Eine derselben sollten wir später noch begrüßen auf dem Petersplatz in Rom. Ganz überwältigt von dem Gesehenen verabschiedeten wir uns von dem Wunderland der alten Pharaonen und traten die Rückreise an nach Europa. Wenn ich aber nun das Resultat der ganzen Reise überblicke, so muss ich dankbar bekennen, dass ich neben bedeutender Erweiterung des Einzelwissens auch eine umfangreiche Weitung des ganzen Gesichtskreises und eine bedeutende Vertiefung des Verständnisses der Heiligen Schrift gewonnen habe. Thomas Haag, Repetent, 31. Mai 1912. Reisen bildet. Ja, dies nur ein kleiner Einblick in verschiedene Archivalien des Staatsarchivs Ludwigsburg. Jetzt keine Uhr dabei, wenige Minuten, jedenfalls um 15 Uhr bin ich wieder dort und wenn Sie Lust haben, kommen Sie rüber, dann lese ich einen hochinteressanten Bericht eines Herrnhuter Missionars der 1733 nach Grönland aufbrach, um dort die evangelische Mission zu begründen. Vielleicht bis gleich.
Vielen Dank, Herr Kuchelsberger. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, Herr Kuchelsberger kommt natürlich um 4 Uhr nochmal hierher ins Stadtarchiv und um 5 Uhr gibt es im Stadtarchiv eine kleine Führung durch die Magazinräume, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Bis dahin vielleicht. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, es gibt Postkarten aus der Fotosammlung Schick, die können Sie sich für umsonst mitnehmen. Vielen Dank.